Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Ich wünsche Ihnen Mahlzeit. Die Themen dieser Woche waren die Kirchenreform, der Schulbeginn, der Wälderexpress und die Gemeindewahl.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Wo bleibt die Kirchenreform? Diese Frage diskutierten wir am Montag mit Pater Martin Wehrlen. Er ist der neue Leiter der Propstei in St. Gerold. Er ist also der Propst von St. Gerold. Warum haben wir das getan? Der Pater Martin will aus der Propstei eine Reformzelle der katholischen Kirche machen, denn es sei dringend nötig, Reformen endgültig anzugehen. Pater Martin spricht von einer tiefen Entfremdung zwischen Kirchenführung und Kirchenvolk und er nannte bei uns zwei Beispiele.
Unsere Kirchenbauten sind eigentlich immer nur so gestaltet, dass der Priester vorne auf erhöhtem Podium ist und von oben herab zu den Menschen spricht. Wenn ein Priester versucht, dann auf Augenhöhe mit den Menschen unterwegs zu sein, aber schon vom Kirchenbau immer in überhöhter Position ist, spricht da eine Botschaft mit, von der wir uns verabschieden sollten. Oder wenn ich zum Beispiel Kleider trage im Gottesdienst, die 300 Jahre alt sind, und ich versuche, den Menschen von heute das Evangelium zu öffnen oder zugänglich zu machen, stellen wir uns einmal vor, ein Politiker oder eine Politikerin würde Kleidung tragen, die vor 300 Jahren getragen wurde. Ich glaube, die könnte keinen Satz sagen, der ernst genommen würde.
Sagt Pater Martin, neuer Propst von St. Gerold. Er hat viel Zustimmung bekommen in unserer Sendung, unter anderem von Paul Zulehner, berühmter Theologe und Kirchenvisionär.
Viele Kleriker unterschätzen die Bereitschaft und das Engagement der Laien und vor allem auch junger Frauen in der Kirche. Und da muss Raum geschaffen werden. Das heißt, wir brauchen nicht nur eine andere Kirchengestalt, sondern wir brauchen im Grunde genommen einen anderen Klerus, der in der Ausbildung genau das lernen muss, dass sie nicht die Herren der Kirche sind, weil der Herr der Kirche ist der Jesus Christus selber, der Auferstandene, sondern dass sie im Grunde genommen alles Erdenkliche tun, damit das Evangelium in die Herzen der Leute fällt und sie daraus sozusagen sich der Jesusbewegung anschließen und dann in Gemeinschaft das Leben und auch in der Liebe und in der Nächstenliebe und in diakonalen Diensten auch tun.
Ich fühle mich angesprochen, aber viel wichtiger als Klerus ist unsere Berufung als Getaufte wiederentdecken. Und das ist ja auch das, was Professor Zulehner anmahnt. Und da merkt man auch, Reform ist nicht uns anpassen an den Zeitgeist, sondern Reform ist in die Tiefe gehen, unseren Glauben leben, heute in dieser konkreten Zeit. Und da sind wir immer, die Kirche ist immer reformbedürftig, weil die Zeiten sich ändern, die Menschen sind in anderen Situationen. Und wenn ich meinen Glauben gleich lebe wie jetzt in der Corona-Zeit wie vorher, dann stimmt etwas nicht. Also mein Glaube ist nur lebendig, wenn er in der konkreten Situation gelebt wird. Und dafür braucht es immer wieder Reformen.
Sagt Pater Martin, neuer Propst von St. Gerold. Es gab eine spannende Diskussion mit den Hörern. Es kamen viele kritische Anfragen. Ein wichtiges Thema, wie immer, der Kirchenbeitrag. Hier dazu der Anruf von der Frau Dorninger.
Ich habe sehr viel bekannte Alwirer, stelle fest, wenn wir uns unterhalten, die sind aus der Kirche Austriater und Austriater und Austriater. Und dann ist aus, was ich natürlich beobachte, die trauen sie gerne um in Amersko, wenn sie vielleicht auch gern gingen. Die haben das Gefühl, wenn ich keinen Kirchenbeitrag zahle, dann bin ich da nicht erwünscht. Also manchmal würden sie sicher gehen, aber sie trauen sie denn nicht, wenn sie keinen Beitrag zahlen. Vielleicht könnte man den Beitrag wirklich erklärbar setzen und ihnen entgegenkommen.
Ich denke, mit dieser Frage ist eine ganz wichtige Herausforderung angesprochen. Das Ja Gottes zum Menschen. Und viele Menschen erfahren das von der Kirche nicht. Also wir sind eine empfangende Kirche, sollten es sein. Und viele Menschen erfahren das nicht. Und das, glaube ich, da ist Reform nötig, dass Menschen, die sich verabschiedet haben, dass sie nie aus unserer Liebe herausfallen. Und dass sie uns nicht als die Institution oder die Gemeinschaft wahrnehmen, die sie ausgrenzt, die nichts mehr zu tun haben will, sondern wir interessieren uns für jeden Menschen, weil Gott sich für jeden Menschen interessiert.
Also es darf jeder kommen?
Jeder Mensch ist in diese Gemeinschaft gerufen, ja. Und wenn wir als Gemeinschaft das verhindern, dann stehen wir der Berufung, unserer eigenen Berufung und der Berufung von anderen im Weg.
Soweit Pater Martin. Und bei einer Sendung zur Kirchenreform darf natürlich das Thema der Frau nicht fehlen, die Rolle der Frau oder besser gesagt die Diskriminierung der Frau. Hier die Antwort von Pater Martin.
Es ist für mich nicht so sehr eine Frauenfrage, sondern eine Männerfrage. Es ist Angst da gegenüber der Frau. Ich nehme auch sehr viel Verachtung wahr, Nichtwertschätzung. Und das ist nicht ein Problem unserer Zeit, sondern ist ein Problem des Glaubens. Letztlich ist es nach meiner Wahrnehmung ein Nicht-Ernstnehmen der Taufe. Wir haben eine Taufe, die Frauen empfangen nicht eine andere Taufe als die Männer, es gibt eine Taufe. Und in dieser Taufe nehmen alle Anteil am Priestertum Jesu Christi. Also es gibt in der Taufe Priesterinnen und Priester.
Die neue Spannerstädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Am Dienstag war unser Thema, was bringt der Schulbeginn? Das Sommersemester des letzten Schuljahres wurde ja ziemlich zerzaust durch Corona. Das soll im neuen Schuljahr anders werden. Natürlich gibt es umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, aber soweit man das betrachten kann, ist alles, fast alles ziemlich normal, erklärte uns am Dienstag der pädagogische Leiter der Bildungsdirektion, Andreas Kapaura.
Wir sind natürlich derzeit auch in der grünen Ampelfarbe, alles im grünen Bereich sozusagen. Da hat man noch leicht reden. Das wird sich vielleicht ändern und dann hoffen wir, dass wir aber auch solche Situationen weitaus besser im Griff haben, als das noch im Sommer der Fall war.
Das hoffen wir auch. Das war, wie gesagt, am Dienstag. Seit heute wissen wir, dass die grüne Ampel nicht heißt, dass alles in Ordnung ist. Die Bundesregierung hat nämlich auch für die grünen Ampelgebiete verschärfte Maßnahmen heute angekündigt. Diese treten am Montag in Kraft und Eva Haslinger weiß mehr darüber.
Die Maskenpflicht wird erweitert. Sie gilt künftig im gesamten Handel, bei Dienstleistungen, in Schulen außerhalb des Klassenzimmers und bei Behörden im Parteienverkehr. Bei Großveranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen sind Indoor 1.500 Besucher zugelassen, Outdoor 3.000. Ohne zugewiesene Sitzplätze, etwa bei privaten Feiern, Indoor 500, im Freien 100. In der Gastronomie dürfen Indoor Speisen und Getränke nur an Sitzplätzen serviert werden.
Also das war Maskenpflicht in der Schule, nicht im Klassenzimmer, aber in den Gängen etc. Das Verhalten der Eltern ist natürlich schon entscheidend für das, was dann in der Schule sich abspielt. Und deshalb kommen Appelle zur Solidarität, gerade was den Fall anbelangt, dass ein Kind irgendwelche Symptome hat, dann sollte man es nicht in die Schule schicken. Und Andreas Kapaura weist genauer darauf hin.
Schützen kann ich die Schulen natürlich nicht. Da geht es um die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder. Wenn sie die Kinder natürlich in die Schule gehen lassen bzw. schicken, auch wenn erhöhte Temperatur ist, wenn 38 Grad Fieber ist, dann ist die Schule nicht mehr geschützt. Die Lehrer merken es wahrscheinlich erst später, dass mit dem Kind, dass es krank ist und nehmen es dann heraus aus dem Unterricht und rufen daheim an und bitten die Eltern, das Kind abzuholen.
Also Ihr Appell, wirklich sich daran zu halten.
Ja, das ist auch diese Solidargemeinschaft im Kampf gegen die Pandemie, dass auch die Eltern die Verantwortung da schon auch übernehmen.
Sagt Andreas Kapaura, der pädagogische Leiter der Bildungsdirektion in Bregenz.
Radio Vorarlberg, Neues bei Neustädter am Freitag.
Die Wochenzusammenfassung.
Am Mittwoch unser Thema der Wälder Express. Das ist ein ziemlich visionäres Projekt des Bregenzer Bauunternehmers Hubert Romberg. Es ist eine neue Eisenbahnlinie. Und zwar von Dornbirn durch den Berg nach Handelsbuch Bersbuch. Von dort geht es dann links weiter nach Eck und rechts nach Bezau und Mellau. Wir diskutierten die Frage, wie realisierbar ist so etwas? Gast bei uns war Hubert Romberg selber.
Wir wollten es einfach nochmal wissen und haben gesagt, es gibt aber ganz wichtige Eckpunkte, die muss man schnell klären, bevor man da mehr Geld und Energie hineinsteckt. Das haben wir gemacht und sind wirklich mit einer funktionierenden Trassierung gekommen, haben Fahr- und Umlaufpläne gemacht, haben sogar Betriebsvarianten uns angeschaut. Wie kommen wir durchs bebaute Gebiet, unten durch vorbei, was für Art von Fahrzeugen wollen wir verwenden. Es gibt jetzt die autonom Betriebenen, die in wenigen Jahren jetzt dann im Vollbetrieb schon auch in der Vollbahn sind. Wir haben momentan in Kopenhagen ein Projekt, wo wir arbeiten an einer Metro, die schon seit Jahren völlig autonom fährt. Also es ist nicht so, dass die Technologien Jahrzehnte weg sind. Die sind da. Wir sind wirklich mit dem Ergebnis rausgekommen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis eben mittlerweile größer 1 ist, was bei Infrastrukturprojekten heißt, normalerweise bitte anfangen zu planen.
Sagt Hubert Romberg, seine groben Schätzungen in unserer Sendung haben ergeben, dass das Projekt so Richtung 1 Milliarde Euro kosten würde. Dementsprechend auch die Reaktionen. Es ist eine gute Idee, wir brauchen Visionen, heißt es, gerade von Seiten der Politik. Aber die Finanzierung ist natürlich fraglich, großes Fragezeichen. Dazu unter anderem Verkehrslandesrat Marco Tittler.
Ich glaube, es muss immer klar sein, von was man im Detail redet. Ich bin nur der Meinung, wenn wir über innovative Verkehrslösungen in Vorarlberg nachdenken, dann darf es von Beginn weg einmal keine Denkverbote geben. Es muss dann in einer zweiten Frage oder in einem zweiten Teil geklärt werden, welche Wirksamkeit ist damit verbunden, welche Kosten sind damit verbunden und dann einen Strich darunter machen und sagen, welche Kosten-Nutzen-Relation ergibt sich dafür.
Sagt Landesrat Tittler. Das Projekt von Hubert Romberg umfasst eine 44 Kilometer lange Trasse. Ein Drittel würde durch zwei Tunnel führen. Die Frage, die ich ihm dann gestellt habe, wem gehört eigentlich der Grund?
Es ist auch, glaube ich, ganz ein wichtiges Thema, das auch extrem verunsichert und auch Widerstände schafft, klarerweise. Und darum muss man bei der Trassierung natürlich schon bestimmte Ausschlussgründe heranziehen. Haben wir auch gemacht, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach mal einen Streifen finden, wo wir sagen, dort ist es mit der minimalen Beeinflussung möglich. Deswegen haben wir auch ein Konzept ohne Fahrleitung quasi gewählt, wo man nicht große Aufbauten in der Landschaft sieht. Man sieht im Prinzip nur die Schiene selbst. In Wirklichkeit haben wir dadurch relativ wenig Eingriffe, weil wir keinen Schwerverkehr veranstalten, weil wir keine Hochgeschwindigkeit fahren, sondern das ist schon ein Nahverkehr im Prinzip wie die S-Bahn.
Johannes Rauch ist Mobilitätslandesrat bei uns in Vorarlberg. Auch er sagt, es sei ein sehr spannendes Projekt, nur eine Unterstützung zuzusagen sei momentan unmöglich, denn im Budget, vor allem des Bundes, spiegelt sich vor allem Corona wider.
Es ist derzeit ganz vieles im Fluss, auch auf Bundesebene. Man kennt die Corona-Situation, man kennt die Budgets, man kennt die 40 Milliarden, die jetzt von der öffentlichen Hand auch in Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen hineingepumpt werden mussten. Da muss man zuerst ein seriöses Konzept vorlegen, auch von Seiten einer möglichen Betriebsgesellschaft, um dann über Geld reden zu können. Im Übrigen nicht das einzige Projekt, das ansteht. Diskutiert wird ja auch die Verlängerung der Montafoner Bahn. Da gibt es bereits Untersuchungen dazu. Auch Gleisausbau im Rheintal und ähnliches mehr. Da gibt es eine ganze Palette an Dingen zu tun.
Wir haben es eh gehört, das ist ja auch wirklich so. Wir können bei den momentanen Budgets nicht sagen, jetzt bauen wir da Monsterprojekte rein, die dann anderswo fehlen. Das ist völlig klar. Gleichzeitig glaube ich aber, dass wir es in unserer Hand haben zu entscheiden, wie wir auch zukunftsfähige Projekte so aufstellen, dass wir das Geld auch letztlich bekommen. Und das mit der privaten Beteiligung, wo Unternehmen vielleicht, private und die öffentliche Hand gemeinsam an so einem Projekt arbeiten, das halte ich für immer wahrscheinlicher, weil die Basisfinanzierung muss immer öffentlich sein und da muss aus dem Green Deal was kommen. Weil wenn wir jetzt nicht handeln und jetzt beginnen mit den Planungen, dann werden wir das sowieso nicht schaffen. Also wir reden immer alle, wir wollen bis 2030 klimaneutral oder 2050 sein, wissen genau, dass der Verkehr das Hauptproblem ist mit 29%, davon 99% Autoverkehr. Und alle sagen immer, ja, müsste man was tun, nur es wird sich nicht ausgehen für unsere Enkel, wenn wir nicht heute die ersten Pflöcke einschlagen.
Sagt Hubert Romberg, er hat den Green Deal erwähnt. Das ist das EU-Projekt zur Bekämpfung des Klimawandels und dort sind hunderte Milliarden Euro drinnen. Und deshalb sagt er auch, wir müssen etwas tun, damit wir auch dort vielleicht oder ziemlich sicher sogar Geld bekommen können. Von den Hörern gab es sehr viel Zustimmung. Bitte weiter dranbleiben, die Botschaft von den NBN-Hörern an Hubert Romberg. Und auch aus dem Bregenzer Wald selber gab es ein Angebot der Zusammenarbeit, nämlich vom Regeobmann Guido Flatz.
Ich sehe das sehr pragmatisch. Ich denke, für gute Lösungen und für gute Projekte wird nach wie vor Geld da sein müssen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass es eine Entlastung des Verkehrs auch im Bregenzer Wald geben soll, aber ich denke hier an das ganze Land Vorarlberg, da müssen wir tatsächlich über andere Projekte nachdenken, als wir bisher nachgedacht haben, nämlich den Ausbau von Straßen. Das wird in Zukunft sicher nicht die Lösung sein können. Da lässt sich das eine oder andere noch verbessern, aber einen großen Ausbau wird sich nicht spielen und hier auf die Bahn zu setzen, ist sicher nicht verkehrt.
Soweit ich weiß, sind ja für die ganzen Umfahrungen alles zusammen bis zu einer Milliarde vom Land zu stemmen alleine. Und das muss ich überlegen, was ist, wenn ich eigentlich die Quelle reduziere, einfach den Verkehr so weit wegbringe, dass ich eben nicht alles weglassen kann, aber einiges davon weglassen kann, spiele ich ja auch schon mal was frei. Das ist das eine. Das andere ist, dass wenn wir nichts tun, wird Österreich bis zu 4 Milliarden Strafzahlungen leisten, weil wir Klima halt nichts gemacht haben. Und das Geld ist dann weg, und zwar im Ausland. Da denke ich mal, ist besser, wir investieren es für unsere Enkel. Und das Wichtigste, denke ich, ist, dass jetzt haben wir Corona und alle warten auf eine Impfung und so weiter. Das wirklich größere Problem ist unser Klima. Und Wirklichkeit. Und wenn wir da jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren nichts tun, Entscheidungen treffen, dann geht sich das sowieso nicht mehr aus hinten. Und es gibt nämlich dort keine Impfung. die Schulden, die am Planeten ab heute, die kann ich nie mehr zurückzahlen.
Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung.
Von Neues bei Neustädter.
Die Gemeindewahlen am kommenden Sonntag, unser Thema gestern. Im März wurden sie abgesagt wegen Corona. Jetzt ist es soweit. Trotz steigender Corona-Zahlen werden sie am Sonntag stattfinden. Und gestern bei uns die traditionelle Wahlvorschau. Mein Gast war Radio Vorarlberg Politexperte Erik Sandner. Und für ihn sind die Gemeindewahlen die wichtigsten Wahlen, die wir als Wähler zu bestreiten haben.
Es geht um mein ganz persönliches tägliches Umfeld. Wie das gestaltet wird, wer da am Ruder ist und in der jeweiligen Gemeinde das Sagen hat. Es geht um, und das ist oft auch wahlentscheidend, Baugenehmigung, Umwidmung etc., dass man unter Umständen böse auf den Bürgermeister, weil der nicht umgewidmet hat und beim Nachbarn schon. Es geht tief in den persönlichen Lebensbereich hinein und ich glaube, man sollte einfach doch hingehen. Wir hatten das letzte Mal, du hast es erwähnt, 58,6% Wahlbeteiligung 2015. Da fehlt nicht mehr viel und wir sind dann irgendwann einmal bei 52 oder möglicherweise sogar unter 50. Wenn ich kein Interesse habe oder mir die Zeit nicht nehme, mich dafür zu interessieren, was ist da eigentlich so in meiner Gemeinde los? Wofür soll ich mich dann politisch überhaupt noch interessieren, wenn mich nicht einmal das engste Umfeld berührt?
Sagt Erik Sandner, Radio Vorarlberg, Politexperte. Der Historiker Wolfgang Weber schreibt aktuell in einem Buch über die Gemeindewahlen in Vorarlberg. Die ersten gab es 1919. Und auch Wolfgang Weber ist entsetzt über das sinkende Interesse der Wähler.
Also das ist wirklich ein Drama. Und da sehen wir aber auch, dass das ist ein Ergebnis eines gesamtgesellschaftlichen Prozesses. Die Bindung an die Politik lässt zusehends nach. Und das ist die Frage, wo beginnt dann das Ende? Ja? Und wenn weniger als 2/3 sich noch an einer Wahl beteiligen, an der Teilnahme der demokratischen Spielregeln, die wir haben, wenn sich da weniger als 2/3 beteiligen, ist die Frage, wie gut geht es unserer Demokratie?
Sagt Wolfgang Weber, Historiker. Am Sonntag gibt es zwei Wahlen, wenn man genau ist. Auf der einen Seite Bürgermeister-Direktwahl und auf der anderen Seite die Wahl zur Gemeinde- oder Stadtvertretung. Heuer gibt es erstmals zwei Stimmzettel und Erik Sandner erklärt, warum das gut ist.
Und man kann die Partei A wählen und den Bürgermeister der Partei B oder umgekehrt. Das muss nicht gleich sein. Weil wir schon beim Thema jetzt sind, Stimmzettel ausfüllen, nicht? Man hat 5 Vorzugsstimmen bei der Gemeindevertretungswahl und man kann maximal 2 Vorzugsstimmen auf einen Kandidaten verteilen, aber nur auf der Liste, die man gewählt hat. Man kann also nicht die Partei A wählen und dann Vorzugsstimmen bei der Partei C eintragen, dann gelten die Vorzugsstimmen als nicht verteilt.
An dieser Stelle der Hinweis unter ORF Vorarlberg, finden Sie im Internet alle Informationen zur Gemeindewahl am Sonntag. Ein Thema, das wir gestern auch diskutiert haben, war, wie wirkt sich Corona aus? Im Sinne von, was hat sich in 6 Monaten verändert? Es gibt neue Listen, es gibt neue Kandidaten, andere Kandidaten treten doch nicht an. Es gibt neue Themen etc. etc. Und auch die Frage wird durchaus von Bedeutung sein, wie spielen diese vielen unangenehmen Maßnahmen, die die Politik treffen musste, in die Wahlentscheidung vom Sonntag hinein? Und dazu der Anruf vom Herrn Brenner Platzkummer.
Ich habe schon gewählt, würde auch jedem empfehlen, dass er wählen geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was bei mir ist, ich habe wirklich vom ersten Mal, sprich wie es abgesagt worden, und heute wähle ich ganz beim anderen. Der Grund war ganz einfach, dass Sachen gemacht worden sind, wie zum Beispiel eben diese Betretungsverbote. Für manche, da hat es geheißen, es darf nur Lebensmittelgeschäfte offen halten und andere Großfirmen wie Interspar, Hof und so weiter, dürfen auch Non-Food verkaufen.
Es ist ja jetzt sozusagen die erste demokratische Möglichkeit, sich in Form von einer Wahlentscheidung, auch wenn die politische Ebene überhaupt nicht stimmt, bei denen zu revanchieren, die politisch dafür verantwortlich sind. Obwohl sie inhaltlich, sachlich, faktisch nicht zuständig sind. Das zeigt diese sehr gut auf, diese Unwägbarkeiten bei solchen Wahlen, auch auf der kleinen Ebene, auch auf Landesebene. Da gibt es Untersuchungen dazu, welche Entscheidungen auf Bundesebene in Landtagswahlen hineinspielen. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass Entscheidungen, die in einem Land gefällt wurden, dann bei der Bundeswahl sozusagen abgerechnet werden.
Sagt Erik Sandner. Corona spielt natürlich am Sonntag eine große Rolle. Unklarheiten gibt es wegen der Maske. Deshalb die Frage an Gernot Lengle, er ist Landeswahlleiter, ob es eine Maskenpflicht gibt.
Nein, also es ist ausdrücklich eine Empfehlung, eine sinnvolle Empfehlung, wie ich glaube, zum Schutz der Beisitzerinnen und Beisitzer der Wahlbehörden, aber auch zum Schutz der einzelnen Wählerinnen und des Wählers, dass man diesen Mund-Nasen-Schutz trägt. Wenn man ihn aber nicht trägt, so macht man sich nicht strafbar und man kann auch nicht das Wahlrecht dadurch verlieren.
Sagt Gernot Lengle, Landeswahlleiter. Und die Wahlkommissionen vor Ort sind jedenfalls gut vorbereitet. Dazu Elmar Schwenninger vom Amt der Stadt Dornbirn.
Im Wahllokal liegen also auch Einwegmasken auf. Das heißt, ein Wähler, der ohne Maske kommt, wird zuerst natürlich mal aufgefordert, dass er sich da aus dem Vorrat dieser Einwegmasken bedient. Sollte es sich um einen Maskenverweigerer handeln, wird er aber trotzdem zur Wahl zugelassen. Nur ist die Wahlbehörde dann angehalten, darauf zu achten, dass der natürlich dann auch möglichst schnell das Wahllokal wieder verlässt.
Sagt Elmar Schwenninger vom Amt der Stadt Dornbirn. Unser Tipp, füllen Sie den Zettel zu Hause aus. Nehmen Sie natürlich die Maske mit. Es ist schönes Wetter, man kann vor dem Wahllokal warten, muss nicht drinnen warten. Dann den Stimmzettel abgeben und wieder raus. Dann sind alle zufrieden und alle ohne Ansteckung durch die Wahl gekommen. Noch Reaktionen zu den Themen dieser Woche. Wolfram Balch schreibt zum Thema Kirchenreform wirklich spannendes Mail. Ich darf vorlesen. Ich ärgere mich immer wieder, dass der Kirchenführung Schein, Systemerhalt und Traditionen wichtiger sind als ihre eigentliche Aufgabe. Siehe den Umgang mit Frauen, wiederverheirateten Geschiedenen oder den reformierten Kirchen. Es stört mich auch, dass Behauptungen zu Dogmen erklärt werden, obwohl sie jeglicher Vernunft widersprechen, wie die Realpräsenz Christi in Brot und Wein oder die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Sie sind ohne Bedeutung für das Heil der Seele, aber ein großes Hindernis für die Ökumene. Dann, der Reinhard Schäfknecht schreibt im Facebook zum Wälder-Express. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies je kommen wird. Ich habe da auch so meine Ideen, wie eine Wälder-U-Bahn Bregenz mit dem Bregenzer Wald, dem kleinen Walsertal und Allgäu verbinden könnte. Damit könnte man auch viele Probleme lösen. Und am Schluss dieser Sendung möchte ich Ihnen noch einen kurzen Ausschnitt aus dem gestrigen Kommentar der Politologin Katrin Steiner-Hemmeler in den VN vorlesen. Es geht um Wahlen und es geht um der Rubrik um lokale Mitbestimmung, um die Wahl am Sonntag. Und jetzt darf ich zitieren aus dem Kommentar von Katrin Steiner-Hemmerle. In einer Demokratie dürfen wir unterschiedliche Haltungen einnehmen und diese zum Ausdruck bringen. Jeden Tag in unseren Äußerungen und alle 5 Jahre bei einer Wahl. Nützen Sie also die Gelegenheit und wählen Sie diejenigen, die Ihre Werte vertreten, nicht jene, die die süßesten Wahlzuckerl versprechen. Soweit Katrin Steiner-Hemmerle. Ja, da sind wir schon bei den Hinweisen auf vorarlberg.orf.at. Da gibt es viel Information zur Wahl. Jede einzelne Gemeinde haben die Kolleginnen aufbereitet. Am Sonntag geht es bei uns in Radio Vorarlberg um 11 Uhr mit der Berichterstattung los. Am Nachmittag stoßen dann auch die Kollegen von Fernsehen auf ORF 2 dazu. Natürlich dann viel Information in Vorarlberg heute. Am Montag gibt es bei uns die Nachlese zur Wahl. Ich freue mich, dass Mandy Katzenmeier mein Gast sein wird. Er ist ja dann Altbürgermeister von Bludenz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen vor allem die richtige Wahl. Und wir hören uns wieder am Montag, 13 Uhr. Ciao.